ersten Drittel des Jahrhunderts Defoe und Swift vorausgegangen waren, traten im zweiten Drittel des Jahrhunderts gleich vier große Romanautoren auf, freilich inmitten einer unablässig anschwellenden Flut der Romanprosa. Der erste war Samuel Richardson, der gefühlvolle Briefromane schrieb, darunter Pamela und Clarissa. Richardsons Antipode war Henry Fielding, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Richardson zu verspotten, etwa in Joseph Andrews, den man als Parodie von Pamela lesen kann. Der sonderbarste Romanautor aber war sicher Laurence Sterne, Urenkel eines Bischofs und Sohn eines Militärs, der im Grunde in einer Kaserne aufwuchs und damit fast zwangsläufig zu einem Humoristen wurde. Er fand schließlich den Weg nach Cambridge, wo er den Magistertitel erwarb. Er wurde zum Priester geweiht und bekam eine Pfarre in Yorkshire. Aber er hatte nicht nur Theologie und Predigtsammlungen studiert, sondern auch die Werke seines, wie er sich ausdrückte, lieben Rabelais und noch lieberen Cervantes. Mit den üblichen Maßstäben der Erzählkunst gemessen, ist Tristram Shandy ein Monstrum. Der Leser muss bis zum dritten Buch warten, bevor der Held geboren wird, und auch dann noch bleibt sein zukünftiges Leben in Dunkel gehüllt. Kapitel 19 des ersten Buches berichtete, wie wir zuletzt gehört haben, vom Widerwillen von Vater Shandy gegen den Taufnamen seines Sohnes. Nur scheinbar führte der Erzähler im 21. Kapitel zur eigentlichen Handlung zurück. Nur einen Augenblick verweilt er bei einem Gespräch zwischen Tristrams Vater und Onkel Toby. Aber bevor er fortfahren kann, muss der Leser erst mit dem Charakter von Onkel Toby vertraut gemacht werden. Die neuerliche Abschweifung zieht sich über mehrere Seiten hin bis zum Ende des 21. und außerordentlich langen Kapitels. Kapitel 22 beginnt ebenfalls mit einer Abschweifung, und diese gibt Sterne Gelegenheit, sein Erzählverfahren selbst zu bedenken. Hören Sie wieder Werner Fink.
22. Kapitel. Ich war auf dem Wege, dass ich Ihnen in großen Zügen meines Onkels sehr sonderbaren Charakter geben wollte, als meine Tante Dinah und der Kutscher auf uns zuschossen und uns so viele tausend Meilen weit in das Planetensystem hineinschleuderten. Diese Abschweifungen sind unwidersprechlich der Sonnenschein. Sie sind das Leben, die Seele des Lesens. Wollte man sie zum Beispiel aus diesem Buche herausnehmen, meinetwegen, könnte man das ganze Buch weglegen. Durchs ganze Buch würde ein ewiger kalter Winter herrschen. Man gebe sie aber dem Schriftsteller wieder. Hervor geht er wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, frohlockt jedem entgegen, verbreitet Mannigfaltigkeit und Wert der Übersättigung. Die ganze Geschicklichkeit besteht darin, wie man sie kocht und anrichtet, damit sie nicht nur vorteilhaft für den Leser, sondern auch für den Autor ausfallen, dessen kümmerliches Leben in diesem Punkte wirklich mitleidswürdig ist. Denn beginnt er eine Abschweifung, von dem Augenblick an bemerke ich, dass sein ganzes Werk stillsteht. Und schreitet er mit seinem Hauptwerk fort, dann hat es ein Ende mit seiner Abschweifung. Das ist Hudelei. Deswegen habe ich von Anfang an des Gegenwärtigen, wie Sie sehen, das Hauptwerk und seine Nebenteile durch Bindewerke miteinander so verkreuzt und die digressiven und progressiven Bewegungen ein Rad mit dem anderen dergestalt zusammengesetzt und verbunden, dass die ganze Maschine im Allgemeinen im Gange geblieben ist und was noch mehr ist, sie soll noch die nächsten 40 Jahre beständig in Gang bleiben, wenn mich die Quelle der Gesundheit so lange mit Leben und Munterkeit segnen will. 23. Kapitel. Ich fühle einen starken Hang bei mir, dieses Kapitel recht albern anzufangen. Und ich will mir die Lust nicht übergehen lassen. Also, wenn ein Fenster in der Brust des Menschen eingesetzt worden wäre, So würde nichts weiter, um den Charakter eines Menschen zu erkennen, nötig sein, als einen Stuhl zu nehmen, ganz leise hinzugehen, wie Sie es etwa vor einem gläsernen Bienenstock tun würden, und hineinzugucken, die Seele ganz mutternackt zu besehen, alle ihre Bewegungen, ihre Gestricke und Gewebe zu beobachten, allen ihren Puppen von der Erzeugung an bis zum Auskriechen nachzuspüren, genau ihren Sprudeleien, ihrem Hüpfen und Springen zu folgen, dann nach einiger Aufmerksamkeit Feder und Tinte zur Hand zu nehmen und niederzuschreiben, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hätten und beschwören könnten. Aber das ist eine Hilfe, der ein Biograf auf diesem Planeten entbehren muss. Auf dem Planeten Merkur vielleicht möchte es ihm wohl so gut, wo nicht gar besser werden, denn da muss die erschreckliche Hitze wegen seiner Nähe bei der Sonne schon längst die Körper der Bewohner zu Glase geschmolzen haben, als Causa Efficiens, um sie für das Klima geschickt zu machen. Aber dieses ist nicht der Fall bei den Bewohnern unseres Erdballs. Unsere Seelen scheinen nicht durch den Körper hervor, sondern sie sind in ein dunkles Gewand von unkristallisiertem Fleisch und Blut verhüllt. Wenn wir also zu ihrem Charakter gelangen wollen, müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, um aber den Irrtümern samt und sonders auszuweichen, bin ich entschlossen, Ihnen meines Onkels Charakter ohne alle mechanische Hilfe zu schildern. Ich will meines Onkels Charakter nach seinem Steckenpferde zeichnen. 24. Kapitel. Von einem Manne und seinem Steckenpferd kann ich zwar nicht sagen, dass sie genauso wie die Seele und der Leib aufeinander Wirkung und Gegenwirkung täten. Ohne Zweifel aber ist unter ihnen eine Art von Kommunikation. Nun war das Steckenpferd, welches mein Onkel Tobi beständig ritt, nach meiner Meinung ein Steckenpferd, das schon eine Beschreibung wert ist, wäre es auch nur seiner großen Sonderbarkeit wegen, denn sie möchten von York nach Dover gereist sein und doch auf der ganzen Heerstraße seinesgleichen nicht gefunden haben. In der Tat war sein Wuchs und sein Gang so wunderbar und vom Kopfe bis zum Schweife jedem anderen von der ganzen Gattung so über und über unähnlich, dass es zuweilen Anlass zu streiten gab, ob es wirklich ein Steckenpferd sei oder nicht. Allein wie der Philosoph dem Skeptiker, der ihm die Wirklichkeit der Bewegung ableugnen wollte, keinen anderen Beweis entgegensetzte, als dass er auf die Füße trat und durchs Zimmer ging, so wollte mein Onkel Tobi sich keines anderen Arguments bedienen, um zu beweisen, dass sein Steckenpferd wirklich ein Steckenpferd sei, als dass er sich draufsetzte und es vorritt. Hernach möchte die Welt den Punkt entscheiden, wie es ihr gut dünkte. 25. Kapitel. Da Onkel Tobbys Wunde am Latzbeine, welche er in der Belagerung von Namur empfing, ihn zum Dienste untüchtig machte, so ward für gut befunden, dass er nach England zurückkehren sollte, um womöglich seinen Schaden wieder zurechtbringen zu lassen. 4 volle Jahre hindurch musste er teils das Bett, teils sein Zimmer hüten, und während seiner Kur, welche diese ganze Zeit dauerte, litt er unsägliche Schmerzen, die entstanden von einer öfteren Abblätterung an dem Os pubis und an dem äußeren Rande des Coxendix, genannt Os ileum, welche beide Knochen jämmerlich zersplittert waren, sowohl durch die Rauigkeit des Steines, der, wie ich bereits gesagt, von der Brustwehr abgeschlagen worden, als durch seine Dicke. Mein Vater fing zu der Zeit eben seine Handlung in London an und hatte ein Haus gemietet und da unter den beiden Brüdern die treueste, herzlichste Freundschaft obwaltete und mein Vater glaubte, meines Onkels Tobi könnte nirgends so gut gewartet und gepflegt werden als in seinem eigenen Haus, so wies er ihm die besten Räume darin an und was noch ein aufrichtigeres Zeichen seiner Zuneigung war, es durfte kein Freund oder guter Bekannter ins Haus kommen, oder er nahm ihn bei der Hand und führte ihn die Stiegen hinauf, dass er seinen Bruder besuchen und eine Stunde vor seinem Bett verschwatzen musste. Die Geschichte der Wunde eines Soldaten lässt ihn ihre Schmerzen vergessen. Wenigstens dachten die so, die meinen Onkel besuchten, und bei ihren täglichen Besuchen lenkten sie aus einer Höflichkeit, die sich auf diesem Glauben gründet, sehr oft die Unterredung auf diesen Gegenstand. Und von diesem Gegenstand lief dann das Gespräch gemeiniglich auf die Belagerung von ganz von selbst hinaus. Die Unterredungen waren unendlich gut gemeint und mein Onkel Tobi verspürte dadurch große Erleichterung und würde noch weit mehr dadurch erhalten haben, hätten sie ihn nicht in die eine und andere unvermutete Verlegenheit gesetzt, die seine Genesung um 3 volle Monate verzögerten, und wäre er nicht auf ein Mittel verfallen, sich herauszuziehen, ich glaube wahrhaftig, sie hätten ihn unter die Erde gebracht. Worin diese Verlegenheiten meines Onkels Tobi bestanden, tja, das können Sie unmöglich erraten. Könnten Sie's, ich würde erröten. Nicht als ein Verwandter, nicht als ein Mann, nicht einmal als ein Mädchen, sondern als ein Autor würde ich erröten, umso mehr, da ich nicht wenig in meinem Gemüt eben darauf stolz bin, dass mein Leser noch niemals das Geringste hat vorher erraten können. Und in diesem Punkt, mein Herr, bin ich so kitzlig und so eigen, dass, wofern ich glaubte, Sie wären imstande, von selbst darauf zu kommen oder zu vermuten, was auf dem folgenden Blatte stünde, ich's aus dem Buche herausrisse. Das zweite Buch, erstes Kapitel. Ich habe ein neues Buch angefangen, damit ich Raum genug vor mir habe, die Natur der Verlegenheiten zu erklären, in welche mein Onkel Tobi durch die vielen Gespräche und Fragen über die Belagerung von Namur, wo er seine Wunde bekam, verwickelt wurde. Ich muss den Leser erinnern, falls er die Geschichte der Kriege König Williams gelesen, dass einer der merkwürdigsten Angriffe während dieser Belagerung der war, den die Engländer und Holländer auf die Spitze der äußersten Grabenböschung taten, welche vor dem Nikolastore liegt und die große Schleuse einschließt, wobei die Engländer dem Geschütz vom Gegenwall fürchterlich bloßgestellt waren. Der Ausgang dieses hitzigen Angriffs war mit 3 Worten der, dass die Holländer auf dem Gegenwall festen Fuß fassten und dass die Engländer, ungeachtet der Tapferkeit der französischen Offiziere, die auf dem Glacis mit dem Degen in der Faust ins Feuer gingen, sich des gedeckten Ganges vor dem St. Nikolastore bemächtigten. Da dieses die vornehmste Attacke war, wovon mein Onkel Tobi Augenzeuge war, so war er umständlicher, wenn er davon erzählte. Und die häufigen Verlegenheiten, worein er geriet, entstanden aus den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die er dabei fand, seine Erzählung deutlich vorzutragen. Aber die Wahrheit zu gestehen, musste entweder die Gesellschaft, die mein Vater meinem Onkel zuführte, sehr hellköpfig oder mein Onkel Tobi in einer von seinen besten Erklärungsstunden sein. Sonst hielt es schwer, wenn er auch sein Bestes tat, seine Rede von allem Mangel an Deutlichkeit fernzuhalten. Was die Erzählung noch verworrener machte, war, dass in der Attacke der Grabenböschung vor dem St. Nikolastore das Terrain mit einer solchen Menge von Gräben Dämmen, Bächen, Wasserleitungen und Schleusen von allen Seiten kopiert war und er sich so jämmerlich darin verirrte und festzustecken kam, dass er sehr oft weder vor noch rückwärts konnte, um sein Leben zu retten und sich häufig genötigt sah, bloß deswegen die ganze Attacke aufzugeben. Diese verzweifelten Schlappen gingen meinem Onkel mehr im Kopf herum, als Sie vielleicht denken, und da ihm meines Vaters Gefälligkeit ohne Unterlass frische Freunde und frische Frager zuschleppte, so ward ihm dadurch eine saure Arbeit auferlegt. Philosophieren konnte er nicht darüber. Es war schon genug, dass er es fühlte, und nachdem er 3 Monate lang die Schmerzen und Leiden davon ausgehalten hatte, beschloss er, sich auf ein oder die andere Art herauszuhelfen. Eines Morgens lag er im Bette auf seinem Rücken. Die Schmerzen und die Natur der Wunde an seinem Latzbeine gestatteten ihm keine andere Lage, als ihm der Gedanke einfiel, es würde ein Mittel zu seiner großen Erleichterung sein, wenn er einen großen Plan von den Befestigungswerken der Stadt und der Zitadelle Namur mit ihrer Umgebung kaufen könnte. Dieses ging ihm nach Wunsche und befreite ihn nicht nur von einer Menge mühseliger Erklärungen, sondern ward auch zuletzt die glückliche Veranlassung zu seinem Steckenpferde. Zweites Kapitel. Wie in aller Welt, fragen Sie, war es möglich, dass Ihr Onkel Tobi, der ein Offizier war und den Sie uns gar nicht als einen Narren beschrieben haben, doch zu gleicher Zeit ein solcher verworrener Grützkopf und Dummbart von Kerl sein konnte? Das ist Ihre Sache, Herr Kritikus, hätte ich antworten können. Aber ich mag nicht, es ist nicht die Sprache eines Mannes von Lebensart und schickt sich bloß für einen Mann, der keine genaue Rechenschaft von Sachen zu geben weiß oder nicht tief genug in die Ursachen der menschlichen Unwissenheit eindringen kann. Überdem ist eine Renommistenantwort und deswegen verwerfe ich sie. Ich sage also, mein Herr, lassen Sie wohl jemals ein Buch, welches heißt Locks Versuch über den menschlichen Verstand, nicht zu schnell geantwortet, ich bitte. Denn manche, ich weiß es, führen das Buch an, ohne es gelesen zu haben, und manche haben es gelesen und nicht verstanden. Nicht so hastig. Also, es ist ein Buch, Herr, von dem, was in der Seele des Menschen vorgeht. Und wenn Sie nur das, weiter nichts, nur das von dem Buche sagen, so versichere ich Sie, werden Sie in einer Gesellschaft von Metaphysikern keine verächtliche Figur machen, denn Ihnen schwant, wie simpel es um unsere Natur bestellt ist. Stumpfe Organe, wertester Herr, zum Ersten. Zum Zweiten flache und leichte Eindrücke von den Gegenständen, wenn besagte Organe nicht stumpf sind. Und drittens ein Gedächtnis, das einem Siebe gleicht und nichts von dem halten kann, was hineingetan wird. Wenn du, wackerer Kritikus, recht betrachtest, wirst du dich über Onkel Tobis Verlegenheit nicht wundern. Dir entfällt eine Zehre des Mitleids auf seine Böschung und Grabenböschung, auf sein Glacis und seinen gedeckten Gang von Namur, denn Ideen waren's nicht beim Himmel. Worte setzten sein Leben in Gefahr. Drittes Kapitel. Als mein Onkel nämlich einen Plan von Namur erlangt hatte, begann er flugs darüber zu studieren und nach einer ununterbrochenen Anstrengung von 14 Tagen, welche nebenbei bemerkt meines Onkels Wunde am Latzbeine keinen Vorteil tat, sah er sich durch Hilfe einiger Fußnoten nebst Gobesius Kriegsbau und Feuerwerkerkunst, übersetzt aus dem Flämischen, imstande, seinen Diskurs mit ziemlicher Klarheit zu führen. Und ehe er es noch 2 volle Monate so getrieben hatte, war er darüber ordentlich beredsam und konnte nicht nur die Attacke auf die äußeren Grabenböschung mit großer Ordnung schildern, sondern über Maß und Sambre hinaus bis an die Abtei Salsin Ablenkungsangriffe machen und von jedem dieser Angriffe seinen Besucher eine genaue Beschreibung geben als von der auf St. Nikolaustor, in welcher er die Ehre hatte, seine Wunde zu bekommen. Allein die Wissbegierde ist wie der Durst nach Reichtümern. Je mehr man hat, je mehr will man haben. Je emsiger mein Onkel Tobi seinen Plan beguckte, je mehr fand er an der Sache sein Behagen. Nach eben dem Prozess und eben der elektrischen Assimilation, wie ich Ihnen gesagt habe, durch welche, wie ich wähne, die Seelen der Natur- und Kunstkenner selbst durch langes Reiben und Betasten endlich das Glück haben, über und über bewahrheitet, bebildert, beschmetterlingt und begeigt zu werden. Je mehr mein Onkel Tobi aus diesem süßen Quell der Wissenschaft trank, je größer ward die Heftigkeit und Hitze seines Durstes dergestalt, dass das erste Jahr seines Krankenlagers noch nicht völlig zu Ende war, als kaum eine befestigte Stadt in Italien oder Flandern übrig blieb, davon er sich nicht auf die eine oder die andere Art einen Plan zu verschaffen gewusst. Im zweiten Jahr kaufte er den Ramelli und Cattaneo, aus dem Italienischen übersetzt. Gegen den Anfang des dritten Jahres fand er es nötig, ein wenig von den Gesetzen der Ballistik zu verstehen. Und da er es fürs Beste hielt, seine Kenntnis aus der ersten Quelle zu schöpfen, so begann er mit dem Tartaglia, der den Irrtum aufdeckte, dass eine Kanonenkugel alles Unheil in der Richtung einer geraden Linie anrichtete. Tartaglia bewies meinem Onkel, dass das eine Unmöglichkeit sei. Endlos ist das Suchen nach Wahrheit. Kaum war mein Onkel Tobi überzeugt, welchen Weg die Kanonenkugel nicht nähme, so ward er unvermerkt weitergeführt und nahm sich in seinem Sinne vor, zu forschen, welchen Weg die Kugel denn nun nähme. Er war genötigt, mit dem alten Milatus zu beginnen, und er studierte ihn andächtiglich. Darauf schritt er zum Galileo und fand ihre genaue Bahn, sei eine Parabola oder vielmehr eine Hyperbola, und der Parameter oder Latus Rectum des Kegelschnitts besagter Bahn verhalte sich gegen die Quantität und ganze Summe der geraden Linie wie die ganze Linie gegen den Sinus des Inzidentwinkels, den die Kanone mit der Horizontalfläche macht, zweimal in sich addiert und der Semiparameter... Halt, halt, liebster Onkel Tobi, halt. Setze keinen Fuß weiter auf diesem dornigen und verwachsenen Steige. Kannst du es verantworten, guter, ehrlicher Mann, dass du mit deiner Wunde am Latzbeine ganze Nächte aufsitztest und dein Blut durch Nachtwachen in hektische Gärung setztest? Ach, es wird deine Zufälle verschlimmern, deine Ausdünstungen hemmen, deine Lebensgeister verdampfen und alle Gebrechen des Alters schnell über dich herführen. Oh, mein Onkel Tobi. Viertes Kapitel. Ich gäbe keinen schlichten Pfennig für des Mannes Einsicht ins Schriftstellergewerbe, der nicht versteht, dass die beste ungeschmückte Erzählung von der Welt dicht an die letzte feurige Apostrophe an meinem Onkel Tobi gehängt, dem Gaumen des Lesers schal und lau zugleich vorgekommen sein würde. Deswegen auch machte ich geschwind dem Kapitel ein Ende, ob ich gleich mitten in meiner Geschichte war. Schriftsteller von meinem Schlage haben ein Prinzipium mit den Malern gemein, wo durch eine genaue Ähnlichkeit unser Bildnis weniger gefallen möchte, wählen wir das kleinste Übel und halten es sogar für verzeihlicher, wider die Wahrheit zu verstoßen, als gegen die Schönheit. Alles mit Maßen. Als mein Onkel gegen Ende des dritten Jahres merkte, dass der Parameter und Semiparameter des Kegelschnitts seiner Wunde böse zu schaffen machten, warf er das Studium mit einer Art von Verdruss auf die Seite und legte sich bloß auf den praktischen Teil der Kriegsbaukunst. Das Vergnügen daran überströmte ihn gleich einer zurückgehaltenen Quelle mit verdoppelten Kräften. In diesem Jahre war es, dass mein Onkel anfing, die unausgesetzte Gewohnheit zu vernachlässigen, täglich reine Wäsche anzulegen, sein Barbier ungebraucht weggehen zu lassen und seinem Wundarzte kaum so viel Zeit zu lassen, dass er seine Wunde verbinden konnte, um die er sich so wenig bekümmerte, dass er ihn unter 7 Malen, wenn er ihn verband, nicht einmal fragte, wie es sich damit anließe. Und eines Morgens, als er ihn auf der Treppe kommen hörte, schlug er seine Bücher zu und warf seine Instrumente beiseite, um ihm über die Verzögerung der Kur den Text zu lesen, welche, wie er zu ihm sagte, doch wohl in der Zeit hätte gewiss zustande gebracht werden können. Er sagte viel von dem Elend, das er ausgestanden hätte, und von dem Verdrusse seiner 4-jährigen melancholischen Gefangenschaft, hinzufügend, wenn es nicht noch das freundliche Gesicht und die liebreiche Aufmunterung des Besten unter allen Brüdern getan hätte, dann wäre er längst unter seinen Trübsalen erlegen. Mein Vater war dabei. Meines Onkels Beredsamkeit brachte ihm Tränen in die Augen. Sie war unerwartet. Mein Onkel Tobi war von Natur nicht beredter Lippen. Desto größer war die Wirkung. Der Wundarzt war ganz betreten, nicht als ob für diese und noch größere Zeichen der Ungeduld keine Gründe vorhanden gewesen, sondern es war ihm ebenfalls unerwartet. In den 4 Jahren, da er zu ihm gegangen, hatte er gar nichts dergleichen in meines Onkels Betragen gemerkt. Niemals war ihm ein einziges unglimpfliches oder missvergnügtes Wort entfallen. Er war bis dahin beständig lauter Geduld, lauter Folgsamkeit. Das Verlangen nach Leben und Gesundheit ist dem Menschen in seine Natur gepflanzt. Die Liebe zur Freiheit im Handeln und Sein ist eine damit verschwisterte Leidenschaft. Diese hatte mein Onkel Tobi mit seinen Nebenmenschen gemein, und das eine oder andere wäre allein schon hinreichend gewesen, seinen ernstlichen Wunsch zur Gesundheit und ins Freie zu gelangen, daraus zu erklären. Ich hab's Ihnen aber schon vorher gesagt, dass in unserer Familie nichts auf die gewöhnliche Art zuging. Und aus der Zeit und der Art, worin sich der ernstliche Wunsch in dem gegenwärtigen Falle äußerte, wird der scharfsichtige Leser die Vermutung schöpfen, dass dazu eine andere Ursache oder ein anderer Haken in meines Onkels Kopfe vorhanden sein müsse. So war's. Und es ist der Zweck des nächsten Kapitels, ans Licht zu bringen, was für eine Ursache oder ein Haken das war. Danach wird es Zeit werden, nach dem Kamin im Wohnzimmer zurückzukehren, wo selbst wir meinen Onkel Tobi mitten in seiner Phrasis haben stehen lassen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 5. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern, in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen, wie bisher, um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz. A Lovesome Thing heißt das Live-Album der Pianistin Jerry Allen, das posthum erstmalig erschien und das wir Ihnen heute vorstellen. Die Filmmusik zur Serie Discounter 2 mit Musikerinnen und Musikern aus der Hamburger Szene ist im Dezember als Album erschienen. Über die Neuerungen beim Streaming-Dienst Spotify habe ich mit der Saxophonistin Alexandra Lehmler gesprochen. Inmitten all dieser Informationen einen klaren, ruhigen Raum für Muße zu schaffen, ist heutzutage eine Kunst, der sich der afroamerikanische Trompeter Ambrose Akin-Musery gewidmet hat. Sein aktuelles Album Owl Song, zu Deutsch Eulengesang, ist unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur.
Thank you.